Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und manches bleibt einfach gleich. Wie sieht unser ressourcenschonendes Leben in 20 Jahren aus? Von Günter Wessel.
Ich finde ja das wahnsinnig Interessante, dass es immer unerwartete Interventionen gibt. Also es kann ja sein, dass uns die Ausbreitung des Coronavirus in eine Welt hineinzwingt, und sei es nur temporär, wo eben viel weniger gereist wird, wo es den Wochenendtrip mit dem Flugzeug nicht gibt, wo es das öffentliche Event mit unfassbarem Ressourcenaufwand einfach nicht gibt. Und die Leute werden die Erfahrung machen und denken, hey, ist ja interessant. Genauso wie sie die Erfahrung gemacht haben, als dieser isländische Vulkan vor vielen Jahren ausgebrochen ist, dass es keinen europäischen Flugverkehr für mehrere Tage gegeben hat. Ist die Welt untergegangen? Nein.
Jetzt ist ja tatsächlich gerade eine Zeit, wo es sich lohnen würde, mal in so eine Zeitmaschine zu steigen und 20 Jahre in die Zukunft zu reisen und sich das dann mal anzuschauen. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade am Beginn einer Transformation. Wir merken, das Verkehrssystem, so wie es ist, funktioniert nicht mehr. Es ist an seine Grenzen geraten. Das Ende ist abzusehen.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 23. Juni 2039.
27 Grad, ordentlich warm. Kein Wunder, dass alle Menschen draußen sind. Der Spielplatz ist überfüllt, der Park voller Jogger, die Straße voller Radfahrer und vor dem Eisverkauf knubbeln sich die Massen. Basilikum-Erdbeer, Ingwer-Banane, Olive-Himbeere, salziges Lakritz, rote Beete-Roggenbrot, Berliner Weiße mit Schokolade, Berlin ganz vorn. Am Vormittag sind C und ich in Berlin angekommen. Ich war schon ewig nicht mehr hier. 4 Tage Hauptstadt, bevor es weiter an die Ostsee geht. Anreise war okay. Deutsche Bahn halt. Der Rufbus, dann die S-Bahn. Dann 3 Stunden von Düsseldorf. Zug war voll, 2 Waggons mit Fußballfans, Pokalspiel oder zweite Liga. Fast pünktlich angekommen. Hotel Tiroler Hof am Innsbrucker Platz. Etwas Alpenkitsch innen drin. Bergpanoramen, Holztäfelung, eine Plastikkuh, karierte Tischdecken. Aber draußen ist es schön. Ein großer Platz im Süden von Schöneberg. 1950er und 1960er Jahre Bauten, mittendrauf Bänke und eine große Wasserfontäne. Am Nachmittag ein erster Spaziergang durchs Viertel. Cafés und Restaurants, Eis, ein Antiquariat. Literatur und Politik, vieles aus den 10er und frühen 20er Jahren. Herkunft von Sascha Stanicic als signierte Erstausgabe. Lutz Seilers Stern 111, ebenfalls signiert und in der Politik Bücher fast vergessener Parteivorsitzender und natürlich das populäre Zeug zum Klimawandel. Luisa Neubauer, Harald Welzer und Stefan Rammler und ein paar andere. Und auch Meadows, die Grenzen des Wachstums. Was die wohl heute alle machen?
It's been fascinating for me. I first came to
Berlin. Dennis Meadows in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur 2011.
Vor 50 Jahren hatte Deutschland ein viel niedrigeres Niveau an Mobilität und das war in Ordnung so. Ich war vor 50, 60 Jahren in Deutschland. Die Lebensqualität war ziemlich gut. Die Leute waren zufrieden. Die allgemeine Gesundheitssituation war ziemlich gut. Man hatte keine iPods, keine Autos mit 400 PS, keine Klimaanlagen. Aber es ist absolut möglich, so zu leben.
In den 60er Jahren war das Niveau des wirtschaftlichen Stoffwechsels um ein Vielfaches niedriger als heute. Es gab aber den Begriff der Nachhaltigkeit nicht. Es gab auch kein Bewusstsein darüber, dass man ständig darüber sprechen müsste. Die Lebenspraktiken von der Idee, dass man Kleidung repariert, dass man keine Nahrungsmittel wegschmeißt, dass man Möbel kauft, die lange halten und so weiter, war in der Praxis wesentlich nachhaltiger, als es heute ist.
Harald Welzer, Sozialwissenschaftler.
Wenn man die Leute gefragt hätte nach Glücksindizes, gemessen hätte, wie glücklich sind die Leute, wird man ja feststellen, die waren genauso glücklich wie heute, nur bei einem erheblich niedrigeren Ressourcenverbrauch.
70er Jahre heißt, Fast jede Familie hatte Zugang zu einem Automobil. Die, die es nicht hatten, hatten relativ guten Zugang zur öffentlichen Daseinsvorsorge durch den öffentlichen Verkehr. Man hatte genug zu essen, man hat nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Man ist vielleicht einmal im Jahr in den Urlaub gefahren, vielleicht mit dem Auto, vielleicht mit der Bahn. Aber man ist in den Urlaub gefahren.
Stefan Rammler, Sozialwissenschaftler.
Die Lebensstile meiner Eltern und meiner Großeltern zeigen bis heute, bis zu meinem Lebensstil, einen sich permanent erweiternden Möglichkeitsraum.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 24. Juni 2039.
Ziemlich gut geschlafen. Nur die Vögel waren am Morgen ordentlich laut. Stadtvögel halt. Sollen ja lauter sein. Frühstück im Hotel mit Alpenpanorama auf der Fototapete. Dann mit der Straßenbahn ins Zentrum, Potsdamer Platz. Dort ein Fahrrad geschnappt und weiter. Brandenburger Tor, dann unter den Linden Richtung Alexanderplatz. Cafés, der Grünstreifen in der Mitte. Doppelte Baumreihen. Die Friedrichstraße ist seit 15 Jahren Fußgängerzone, hat ihr gut getan. Auch am Alex ein abenteuerliches Gewimmel. Fußgängermassen, die aus dem Bahnhof quellen und sich auf den Platz ergießen. Radfahrermassen auf den Kreuzungen. 4 Meter breite Radwege sind offenbar immer noch zu schmal. Im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung. Der Umbau der Stadt. Vielleicht etwas für die nächsten Tage.
Wir könnten im Prinzip, da gibt es ja verschiedene Studien zu, wir könnten dieselbe Mobilität aufrechterhalten mit sehr viel weniger Autos. In Lissabon ist man drauf gekommen, dass womöglich 10% der Fahrzeuge schon reichen würden.
Stefanie Krone, Pressesprecherin des ADFC.
Also die Prognosen sagen ja nur auf ein Zehntel der Autos und trotzdem kommen die Leute ja von A nach B. Also Mobilität heißt ja nicht Auto, sondern heißt von A nach B kommen. Die bleibt auch meistens gleich, unabhängig vom Verkehrsmittel. Wir müssen sie einfach so organisieren, dass es für uns alle besser ist.
Heinrich Stößenreuther, Verkehrs- und Klimaaktivist, Gründer von German Zero.
Da fahren deutlich mehr Menschen Fahrrad. Fußgänger müssen nicht mehr stundenlang warten, bis sie über die Straße kommen. Ansonsten wird es ein bisschen mehr ÖPNV geben. Vor allem ist es aber deutlich ruhiger in den Straßen, weil wir nur noch Elektroautos haben und weil die auch alle ganze Ecke langsamer fahren. Denn unter 30 km/h wird schön in der Stadt. Da muss keiner mehr vor keinem Angst haben. Das Reifengeräusch ist deutlich kleiner und leiser geworden. Und damit habe ich ein ganz gechilltes Gefühl in der Stadt.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 24. Juni 2039.
Am Nachmittag dann Richtung Kreuzberg. Mit einem Sammeltaxi zum Mehringdamm. Auch so eine Großstadtstraße, für die man Berlin lieben muss. Sehr breite Bürgersteige, gefühlt ein Café neben einem Restaurant, neben einem Café. Breite Fahrradwege, Bäume, okay, ein paar Autos und Busse sind auch noch unterwegs. Eine Riesenschlange vor einer Kebab-Bude, eine andere vor einer Currywurst-Klitsche. Gehört wohl zum Berlin-Besucher-Feeling dazu, sich hier anzustellen. In der Bergmannstraße eine Kleinigkeit essen, dann weiter nach Süden zum Tempelhofer Feld. Der alte Flughafen, Museum, Verwaltung. Von den Cafés auf dem Dach des Hauptgebäudes hat man einen fantastischen Blick über das riesige Freigelände. Vor dem Gebäude ein paar alte Flugzeuge unter dem geschwungenen Vordach. Museal. Das hat schon was. Es war wohl auch sehr stilvoll, wenn man damals direkt vom Schalter mit wenigen Schritten zum Flieger gelangte. Sehr glamourös, wie man auch an der Ausstellung in der früheren Abfertigungshalle sehen kann. Die Freiheit über den Wolken. Präsentiert damals von Pan Am.
Die 60er waren genau diese Jahre, diese Nachkriegsjahre, wo in meiner Wahrnehmung alle gesagt haben, Reisen ist ein Grundrecht. Ja? Also wir haben staatlich geförderte Airlines, jedes Land in Europa hat eine eigene Airline, die unterstützt wurde, damit Reisen für alle möglich ist. Ich erinnere mich noch, für uns war das total was Besonderes, dass wir mal auf die Kanaren geflogen sind. Das hat damals wahnsinnig viel gekostet.
Claudia Brözel, Tourismusforscherin.
Und jetzt haben halt die Chinesen angefangen zu reisen, die Inder kommen so langsam, das sind Riesenbevölkerungen. Und jetzt wird es uns in Venedig oder in Barcelona zu eng. Können wir jetzt den Chinesen verbieten zu reisen aus ökologischen Gründen?
Wenn mir Leute gegenübertreten und sagen, ja, ich wollte unbedingt meinen Kindern in Urlaub und da musste ich jetzt fliegen. Also in einer Dringlichkeit mir mit einer Betroffenheit dann schilderte, wie schlimm das für ihn ist, dass er doch nachhaltig leben möchte und keinen Klimawandel erzeugen möchte und jetzt aber doch auch fliegen möchte. Und dann habe ich eine Dramatik in diese Spannung reinigen, wo ich sage, heul doch, Junge, wenn du Klimawandel reduzieren willst, dann hab die Eier in der Hose und mach es eben auch und dann fliegst du eben nicht.
Stefan Rammler,
Das ist dann eben Verzicht. Wenn man es gerne so aussprechen möchte, dann soll man das bitte gerne als Verzicht oder als Verlust bezeichnen, dass nicht alle 10 Milliarden Menschen auf der Welt das Recht haben, irgendwo überall hinzufliegen. Das wird nicht funktionieren. Und es haben ja überhaupt gar nicht alle 10 Milliarden Menschen die Möglichkeit und das Recht, sondern nur eine absolute Spitze einer fossilen Elite. Das ist in einer Welt, in der 10 Milliarden Menschen bald leben und indem man allen ein gleichermaßen großes Lebensrecht zusprechen möchte, einfach nicht machbar.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 25. Juni 2039.
Früh schlafen gegangen und gut und länger geschlafen. Drei Möglichkeiten. Entweder war ich müde oder es lag an den Bieren oder die Vögel waren heute früh leiser. C. hat sich mit einer alten Berliner Freundin verabredet. Sie wollen nach Neukölln in so ein neues Tropenressort gehen. So eine Art Südseeparadies mit allem drum und dran. Restaurants, Badelandschaften, einen kleinen Tropengarten und ein Aquarium soll es auch dort geben. Auch Filme, Projektionen, Virtuelles. Aloha in Neukölln. Nicht so meines, zumal ich das Gefühl habe, solche Einrichtungen gibt es jetzt immer mehr. Nicht nur für die Tropen, auch anderes. Im Fitnessstudio bin ich letztens virtuell den Mont Ventoux hochgefahren, gemeinsam mit anderen. Hat sich zugegebenermaßen ziemlich echt angefühlt. Aber war trotzdem anders.
Ich habe mich entschieden, sehr dosiert zu fliegen und ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben nochmal nach Neuseeland komme. Und trotzdem habe ich heute die Möglichkeit, über das Reisen in virtuellen Welten, über wunderbare Dokumentationen, über Drohnenaufnahmen, was ich sehr gerne mache. Ich reise gerne mit Dokumentarfilmen. Ich weiß, wie die Welt aussieht. Ich bin zwar da nicht da, aber für mich ist es ein sehr befriedigender Zugang zu diesen Welten. Ich habe ein Bild von den meisten Orten auf der Welt, wie es da aussieht.
Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir ein Kalenderbild angucke, auf dem ein Berg ist, oder ob ich tatsächlich da hinfahre und diese Luft atme und da oben stehe und mich entsprechend fühle und dann wieder zurückgehe in mein normales Alltagsumfeld. Das macht was mit uns. Und ich glaube, das ist genau das, was wir nicht verlieren dürfen.
Ich bin der Meinung, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die auf dem Weg ins Leben sind, natürlich das Recht haben sollen zu fliegen. Aber müssen Senioren, die 80 oder 85 sind, noch in der Welt rumjetten? Das ist Ausdruck von Freiheit. Ich will das auch nicht beschneiden. Aber ich möchte auffordern, klug darüber nachzudenken, ob das wirklich Ausdruck der absoluten Selbsterfüllung ist.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 25. Juni 2039.
Ich bin allein raus Richtung Potsdam. Zuerst mit der S-Bahn nach Wannsee. Der zweite Nachtzug aus Paris kam gerade dort an. Sehr schick, silbern, sieht schnell aus, obwohl er doch eher zuckelt. Braucht halt nachts 12 statt tagsüber 6 Stunden. Wäre auch schön, statt an die Ostsee nach Spanien weiterzufahren. Eine Nacht nach Paris, ein bisschen rumlaufen, dann die nächste weiter nach Barcelona. Sehr verlockend. Aber müsste man im Frühjahr machen. Im Sommer ist es viel zu heiß. Raus aus dem Bahnhof. Am Wasser gestanden, geschaut, wie die Fähren an- und ablegten, hinterhergeträumt.
Wir haben eine Reiseintensität von 78%. Das bedeutet, 78% der deutschen Bevölkerung machen eine Reise von mindestens 5 Tagen im Jahr. Die meisten machen 1-2 Reisen plus Kurzreisen.
Wir werden, wenn wir nicht mehr den Volvo-Kombi für den Familienurlaub benutzen, werden wir auf bestimmte Dinge verzichten müssen, die wir nicht mit uns tragen können. Aber wir haben Campingurlaub in Portugal gemacht und wir haben das alles getragen. Und wir sind über Paris umgestiegen und dann an die spanische Grenze mit dem Nachtzug nach Lissabon. Und das ging. Das ging und wir haben zu viert das getragen, 2 Iglu-Zelte, kleine Iglu-Zelte, wo jeweils 2 Leute reinpassen.
Michael Adler, Politikwissenschaftler und Verkehrsfachmann.
Wir können aber dann was anderes gewinnen, nämlich eine andere Form wieder der Reiseerfahrung. Ich erinnere mich, wir haben mit den Kindern eine Reise auch nach Korfu gemacht. Erst nach München gefahren, dann in München in Nachtzug, morgens um 6:30 in Venedig ausgestiegen. Und es war eine völlig andere Form der Anreise. Und dann sind wir weitergefahren mit einer Fähre nach Korfu, waren dann 2 Wochen auf Korfu und dann sind wir zurückgeflogen. Und auf der ganzen Anreise über mehrere Tage mit Tagzug, Nachtzug und Fähre haben die Kinder, die waren damals 7 und 10 oder so, nicht einmal gemoppert, dass es langweilig wäre. Aber sie waren kaum im Flugzeug, so eine halbe Stunde, haben sie gesagt, Papa, wann sind wir denn endlich da?
Der Mittelmeerraum wird weniger attraktiv werden. Das heißt, wir sehen jetzt schon Rückverlagerungseffekte, gerade in den bürgerlichen Milieus, in die skandinavischen, nordeuropäischen Destinationen. Nord- und Ostseereviere wären tatsächlich attraktive maritime Zieldestinationen. Und ich glaube, wenn man das tourismuspolitisch aufgreift und das für diese Milieus auch attraktiver macht, für jüngere Milieus mit Familien, mit Kindern, dann haben wir ein sehr gut funktionierender Inbound-Tourism.
Wenn wir jetzt nicht mehr ins Ausland reisen und alle reisen in die Uckermark, 78% der deutschen Bevölkerung reist 5 Tage plus in die Uckermark, dann haben wir Overtourism in der Uckermark.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 25. Juni 2039.
Ich habe mir am Wannsee im Fahrradparkhaus ein Leihfahrrad geschnappt und bin nach Potsdam geradelt. Über den Hügel rüber, Pause an der Glienicker Brücke, dann einen großen Schlenker durch Potsdam. An Sanssouci vorbei, Schloss Charlottenhof, Sizilienhof, nur vorbei, nichts besichtigt. Draußen ist es schöner. Dann ins Stadtzentrum. Alles sehr herausgeputzt, alles etwas zu fein gemacht, etwas viel demonstratives Preußentum. Lange Schlange am Museum Barberini, auch draußen geblieben. Kann sowieso nicht so viel mit der neuen Leipziger Schule anfangen. Stattdessen in eine tolle Eisdiele mit richtigen Sorten. Schokolade, Nuss und Vanille. Nix Basilikum und Ingwer. Schließlich zum Potsdamer Bahnhof. Das Rad dort in der Radstation abgegeben, denn noch einmal wollte ich nicht über den Hügel zwischen Potsdam und Berlin radeln.
Aber wir wären auch viel mehr an den Zielorten einfach Angebote sehen. Ne? Dass man da in Brandenburg oder in der Lausitz oder in Bayern irgendwo aussteigt und sofort eine ganze Bandbreite an fantastischen Rädern vorfindet, die man da zu einem günstigen Tarif leihen kann, sodass man nicht irgendwie ständig diese Massen an Rädern in den Bahnen hat.
Stefanie Krone.
Ich möchte Alternativen zum Auto, die ich auch spontan buchen kann. Wir brauchen eine App, mit der wir alles buchen können. Wir brauchen sowas wie Mobilitätsflatrates. Wir brauchen sowas wie einheitliche Ticketsysteme, mit denen ich durchbuchen kann. Das Fahrrad für die erste Meile, die Bahnreise und dann die Fahrt im Urlaub mit dem Rad.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 25. Juni 2039.
Von Potsdam wieder rein in die Stadt. Die S-Bahn fährt im 5-Minuten-Takt nach Berlin. Muss sie wohl auch wegen der vielen Pendler. Ist bestimmt trotzdem morgens ordentlich voll. Ob es einfach ist, aus dem Umland nach Potsdam oder Berlin reinzukommen? Viele fahren wohl Rad. In das Fahrradparkhaus neben dem Bahnhof passen bestimmt 10.000 Fahrräder. Ich habe statt der S-Bahn diesmal den E-Bus nach Berlin genommen. Der braucht zwar länger, zuckelt gemütlich durch Babelsberg, Nikolassee und Zehlendorf bis nach Steglitz. Von Steglitz dann per Straßenbahn zum Hotel. Dauerte alles ewig, gab aber was zu sehen. Erst viel Grün und viel Wasser, dann schöne Vorortvillen, schließlich das Shoppingparadies in Steglitz. Die ganze Bandbreite. Bin dort noch in eine Buchhandlung. Nur rumgestöbert, nichts gekauft.
In ländlichen Regionen brauchen wir mehr Zeit. Wir brauchen mehr Verständnis dafür, dass viele Menschen dort Lebensmodelle fahren, die unter dem Stichwort Eigenheim-Automobilkultur zu buchen sind. Das ist das Lebensmodell der meisten Menschen auch in diesem Land, das klassische suburbane Lebensstilmodell.
Stefan Rammler, Sozialwissenschaftler.
Diesen Leuten müssen Sie ganz kluge Angebote machen. Da müssen Sie sagen, okay, da brauchen wir vielleicht ein Stück weit mehr Automobilität. Aber muss man denn, um mobil zu sein in ländlichen Regionen, einen 2,5 Tonnen schweren SUV fahren mit fossilem Motor? Oder kann man, auch wie ich das erlebt habe, als fünfköpfige Familie in 70er Jahren mit einem VW Käfer glücklich sein? Es ist nicht Menschenrecht, ein Automobil fahren zu dürfen. Und es ist schon gar kein Menschenrecht, ein bestimmtes Automobil fahren zu dürfen.
Auf dem Land werden wir auch nur noch E-Autos haben. Ein paar auf dem Land werden vielleicht auch lernen, dass man von Kilometer nicht mehr im Auto fährt, sondern einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Da sind die Landbewohner tatsächlich so ein bisschen, jo, gerne mal im Auto sitzen. Ich komme ja selber vom Land und so bin ich auch berechtigt, das zu sagen.
Heinrich Stößenreuther.
Wenn wir auf die Einpendler anschauen, das ist dann etwas anderes. Da wird es, glaube ich, in der kurzen Zeit von 10, 20 Jahren nicht einen massiven Ausbau des Schienenverkehrs geben, weil die Trassen und die Gleise gar nicht da sind. Da werden wir wahrscheinlich weit, weit mehr an Mitfahrgelegenheiten haben, das auch steuerlich noch mehr fördern. Und auf der zweiten Seite weit mehr an Bussen. Vielleicht mal so ein Erste-Klasse-Bus, wo dann eine Zeitung und Kaffee serviert wird.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 25. Juni 2039.
Später habe ich mich mit C. und ihrer Freundin in Friedrichshain getroffen. Die beiden waren ganz begeistert von ihrem Besuch in den Neuköllner Tropen. Erst Essen in so einer Kneipe, dann eine Tour durch den abendlichen Kiez. Ein Kino, Galerien, Buchläden, ein kleines Theater, das Bürgerhaus, Konzerthaus, ein Yogazentrum. Die kulturelle Grundversorgung ist gut ausgeprägt. Dazu ein paar Restaurants, die Tische draußen stehen haben, aber auch von der Straße abgetrennte kleine Nischen mit Spielgeräten für Kinder und Parkbänken. Dazwischen dann größere verschließbare Boxen für Fahrräder, deren Metalltore ordentlich scheppern können. Wenn ich hier wohnen würde, wäre mir das vielleicht mitunter ein wenig zu laut. Dann haben wir uns ein kleines Elektroauto geschnappt und sind zum Hotel gefahren.
Die Fahrleistungen bei den Innenstadtbewohnern sind stark rückläufig. Bei den Einpendlern nehmen sie tatsächlich zu.
Heinrich Stößenreuter.
In Teilen wird es in den großen Städten, glaube ich, eine Auseinandersetzung geben zwischen Innenstadtbewohnern und Villengegendbewohnern oder Außenbewohnern. Und die Innenstadtbewohner sagen, hey, wir wollen es auch so nett haben wie ihr draußen, mit Vöglein zwitschern, halbwegs guter Luft, wir machen euch sie einfach dicht.
Tagebuch einer Berlin-Reise, 26. Juni 2039.
Unser letzter Tag. Morgen geht es weiter an die Küste. Lange geschlafen, dann zum Frühstück in ein Café um die Ecke gegangen. Zu viel Alpenpanorama im Hotel. Ein paar Zeitungen gelesen, noch einen Extra-Kaffee, lange dem Straßenleben zugeguckt. Dem Boten mit dem Lastenrad, dem Buchhändler, der den Tisch mit Angeboten und den Ständer mit den Postkarten nach draußen rollt. Wenn man mir vor 20 Jahren erzählt hätte, dass es heute noch Buchhandlungen mit gedruckten Büchern gibt, hätte ich es nicht geglaubt. Dem Bioladenbesitzer, der sorgfältig seine Tomaten, Gurken und Salate aufbaut. Den Passanten, die aus dem U-Bahnhof strömen und sich hier am Tresen noch schnell einen Kaffee zum Mitnehmen in ihre Becher schütten lassen. Ein paar verspätete Schulkinder auf ihren Fahrrädern und Boards. Eine Kita-Gruppe bepflanzt ihren Vorgarten, der sich bis zu den früheren Parkbuchten ausgedehnt hat. Parkplätze gibt es in dieser Straße nicht, aber auch keine Autos.
Na, ich würde ja einfach immer die Frage zunächst mal stellen, worauf verzichten wir denn unter den gegenwärtigen Bedingungen? Und wir verzichten ja auf saubere Luft, wir verzichten auf Ruhe, wir verzichten auf Sicherheit, wir verzichten auf Bewegungsfreiheit, wir verzichten auf Formen von Kommunikation, weil unsere Welt durch das klassische fossile Individualverkehrsmittel strukturiert ist. Es ist eine unfassbare Verzichtsleistung, die das Auto allen Menschen auferlegt. Und wir würden ja unglaublich Lebensqualität gewinnen, wenn wir das loswerden würden.
Harald Welzer.
Dahinter steckt sicherlich eine Traurigkeit über den Verlust der paradiesischen Zustände. Zumindest für einen Teil der Menschen auf der Welt. Und da muss man einfach sagen, wir in Deutschland sind Teil einer absoluten fossilen Elite.
Stefan Rammler. Tagebuch einer Berlin-Reise, 26. Juni 2039.
4 Tage sind einfach zu kurz. Die Stadt ist ja auch wahnsinnig gewachsen. Jetzt leben hier schon mehr als 4 Millionen Einwohner. Es gibt die alten Bezirke, die immer schön waren und schöner geworden sind. Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, Neukölln, Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Moabit. Die ruhigeren Stadtviertel wie Zehlendorf. Vieles hat sich verändert, allein schon, weil hier inzwischen mehr als 4 Millionen Menschen wohnen. Die Stadt ist zwar gewachsen, aber nicht enger geworden. Sogar ruhiger, viel ruhiger, aber nicht weniger lebendig. Weil vieles sich geändert hat, zu Hause ja auch. Aber was mir hier auffällt, sehe ich da ja eigentlich nie. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Veränderungen sich so langsam vollziehen. Man merkt sie kaum, wenn man täglich draufschaut. Das typisch staunende, du bist ja groß geworden, was Großeltern immer zu Enkeln sagen, weil sie das tägliche Wachstum eben nicht miterleben.
Das eine ist das, was immer wieder auch als disruptiver Wandel in der Diskussion auftaucht, dass irgendwo was zusammenbricht, sei es jetzt das Benzin, der viel teurer wird, dass aus irgendwelchen Gründen das Verkehrssystem so nicht weiter funktionieren kann und wahrscheinlich auch das gesamte Wirtschaftssystem und auch natürlich dann auch die Lebensweise der Menschen betroffen sein wird. Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum hängt ja immer schon zusammen und es hat bisher auch nicht funktioniert, die beiden Sachen zu entkoppeln. Und jetzt gerade mit dem Coronavirus wird genau dieser Zusammenhang auch wieder sichtbar.
Katharina Manderscheid, Sozialwissenschaftlerin.
Die andere Möglichkeit ist, dass immer mehr Menschen sich von dem bestehenden System, von der bestehenden Art zu leben, abwenden aus verschiedensten Gründen. Also diese Art der freiwilligen Verhaltensänderung oder auch Lebensstiländerung, die sich in verschiedenen Bereichen ein Stück weit ja auch abzeichnet.
Das sind Prozesse kultureller Transformation, die lange brauchen.
Stefan Rammler, Sozialwissenschaftler.
Es war politisch gewollt, dass sich das Auto in der Geschichte durchgesetzt hat. Es waren sehr viele politische Entscheidungen, die Alternativen abgeschafft haben, Straßenbahnen, Fahrrad. Verkehr, auch massenhaften Zugverkehr und ganz massiv das Auto gefördert haben. Und so besteht natürlich auch die Möglichkeit, Autoverkehr wieder einzuschränken und andere Verkehrsformen zu fördern und attraktiver zu machen.
Die Politik ist der richtige Ort, Leitbildprozesse zu forcieren, Visionsarbeit zu forcieren, eine Basis für die Moderierung eines Diskurses anzubieten und selber in dem Diskurs mitzusprechen und selber irgendwann dann auch auf der Basis dieses Diskurses Entscheidungen zu treffen.
Moderne Zivilisation besteht darin, dass man Leuten auch mal was vorschreibt. Deshalb gibt es bei uns einen anderen Schusswaffengebrauch als in den USA. Deshalb gibt es eine Schulpflicht. In welcher Mickey-Maus-Welt lebt man denn da, wenn man politisch so diskutiert, dass bei jeder sinnvollen Maßnahme, die objektiv begründbar ist, jemand sagt, ja, aber wir wollen den Leuten nichts vorschreiben?
Tagebuch einer Berlin-Reise, 26. Juni 2039.
Abreise. Ein bisschen wehmütig. War schön hier. Schöner als früher. Und bei aller Veränderung, manches bleibt einfach immer gleich. Beim Zug an die Küste ist das Reservierungssystem ausgefallen. Aber immerhin, er ist pünktlich.
Und manches bleibt einfach gleich. Wie sieht unser ressourcenschonendes Leben in 20 Jahren aus? Von Günter Wessel. Es sprachen Annika Mauer und Robert Frank. Technik Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Martin Hartwig.